In der größten DDR der Welt, ein jeder ein Gefährt bestellt. Geliefert? Nicht in jedem Falle. Wollt ihr sie sehen? Wir haben sie alle. Mit diesem Motto der mobilen Welt des Ostens in Karlau begrüße ich Sie heute im Spreewald-Podcast. Im Interview ist Rainer Schmattloch mit deutlich über 80 Jahren das Urgestein des Museums, das weit über 200 rollende Zeitzeugen zu bieten hat. Hier werden vor allem die Fahrzeuge gezeigt, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten und nicht ins befreundete Ausland verschwunden sind und so als erstes wieder auf den Straßen der sowjetischen Besatzungszone rollten. Auch Fahrzeuge, die sonst in keinem anderen Museum zu sehen sind, können hier bewundert werden. Zum Beispiel besondere Repräsentationsfahrzeuge der Regierung wie eine Tschaika-Krankenwagen-Sonderanfertigung oder eine echte Escort-MZ als Begleitmotorrad bei DDR-Staatsbesuchen. Dazu die Importe aus der Tschechoslowakei, aus der Sowjetunion, Polen, Ungarn und Rumänien, die das Straßenbild der DDR bereicherten. Und jede Menge unterhaltsamer Geschichten rings um Fahrzeuge, Technik und Politik, die Rainer Schmattloch mit viel Herzblut bei seinen Führungen erzählt. Seid neugierig! Wir sind heute mit dem Spreewald-Podcast mal wieder in Karlau unterwegs. Dirk von Wagen hatte uns ja bei einem Interview zum Falknerhof in Karlau den Tipp gegeben, das müsst ihr euch auch mal unbedingt anschauen, da musste man hin. Nun habe ich hier einen Termin vereinbart mit Rainer Schmattloch, der hier auch Führung anbietet in der mobilen Welt des Ostens. Hallo Herr Schmattloch.
Guten Tag, Herr
Schmattloch. Herr Schmattloch, dieses Oldtimer-Museum, DDR-Fahrzeugmuseum, Ostmuseum. Wie genau würden Sie das hier bezeichnen? Die mobile Welt des Ostens trifft es schon ganz gut.
Ja, es soll ja nicht nur ein Museum sein, das jetzt die DDR-Geschichte widerspiegelt, sondern eigentlich beginnt das, was wir zeigen wollen, schon direkt nach dem Krieg,
ja.
Als hier also doch der Fahrzeugverkehr sehr eingeschränkt war. Wir zeigen also das, was der Krieg übrig gelassen hat, was die Wehrmacht nicht wollte, was die Russen nicht gestohlen haben und hier als erstes auf den Straßen der sowjetischen Besatzungszone wieder unterwegs waren.
Wie sind Sie hier auf die Idee gekommen, so eine Ausstellung zu machen? Das ist ja ganz schön aufwendig, man braucht viel Platz, die Fahrzeuge müssen natürlich auch herangeschafft werden. Wie hat sich das hier entwickelt?
Das ist eigentlich eine ganz kuriose Geschichte. Mein Schwiegersohn, Oldtimer-Händler, hat dieses Autohaus, ursprünglich BMW, damals in den Konkurs gegangen, gekauft, um seine Handelsware, seine Oldtimer hier unterzubringen.
Ja.
Ich fahre schon seit 1961 Oldtimer-Fahrzeuge, PKWs sowohl als auch Motorräder.
Aha.
Und kam mit der Bitte auf ihn zu, dass ich meine Fahrzeuge doch damit einstellen kann.
Ja.
Weil sie zu Hause ja doch sehr gefährdet sind. Ja, das geht in Ordnung. Daraufhin kamen meine Kinder. Ich habe drei Kinder und auch drei Schwiegerkinder. Und alle sind von dem Oldtimer-Bacillus angesteckt. Und da sagten sie, da können wir doch unsere Fahrzeuge auch mit reinstellen. Ja, könnt ihr. Dann war das auf einmal doch so eine erhebliche Menge. Und es kamen noch weitere Freunde dazu.
Die man wir kannte aus sich dem, so untereinander
ja, als aus dem Oldtimer-Wesen kannten und sagten, na, da können wir doch unsere auch mit dazu stellen. Und so wurde die Idee geboren, ein Museum zu machen.
Yeah.
Ich war anfangs ganz und gar dagegen, aber meine Kinder und meine Schwiegerkinder haben mich dann doch überredet, da auch mitzumachen.
Yeah.
So kam die Idee zustande, Fahrzeuge hier in dieser Ausstellung zu zeigen.
Träger der Ausstellung ist dann ein Verein. Wurde der extra dafür gegründet
ja.
oder gab es das vorher schon?
Die Freunde, die sich dort zusammenfanden, waren sich zunächst mal nicht einig, welche Struktur das haben soll.
Ja.
Da wir aber uns versichern müssen, wir wollten ja auch Gelder einnehmen, Eintrittsgelder einnehmen,
ja,
blieb uns nichts anderes übrig, als irgendeine juristische Form zu finden.
Ja.
Und das war für uns dann der eingetragene Verein. So kam es zur Gründung dieses Vereins. Wir haben also mit diesen Mitgliedern nur deren Fahrzeuge hier in der Ausstellung. Das heißt, es gibt keine Leihgaben.
Aha.
Wir hatten zu Anfang auch Leihgaben, da gab es eine Menge Ärger. Und daraufhin haben wir gesagt, nein, nur unsere eigenen Fahrzeuge werden hier ausgestellt. Jeder ist für sein Fahrzeug verantwortlich. Der Verein hat also keinen Einfluss auf Pflege, Erwerb oder Verkauf,
ja,
von solchen Fahrzeugen.
Okay.
Das macht jedes Mitglied für sich allein.
Also insofern, also das war hier früher halt mal ein BMW-Autohaus in die Insolvenz gegangen.
Ja.
Ist natürlich für Sie ideal, mit einer Werkstatt auch hinten dran, alles, was Sie hier so brauchen. Ausreichend Parkplätze, ja, für die Besucher, das ist natürlich auch wichtig.
Ja.
Wir haben hier ein ganz schönes Motto eigentlich gefunden für die Ausstellung. Können Sie dazu was sagen?
Ja, wir empfangen unsere Gäste und Besucher eigentlich immer mit so einem schönen Spruch, der lautet: In der größten DDR der Welt, ein jeder ein Gefährt bestellt, geliefert nicht in jedem Falle, wollt ihr sie sehen, wir haben sie alle.
Also auch mit dem Augenzwinkern hier, ja, natürlich immer dabei.
Ja,
ja.
Ja.
Wie viel Fahrzeug oder was für Ausstellungsstücke, was erwartet den Besucher so im Allgemeinen?
Wir haben also hier über 200 Fahrzeuge in der Ausstellung, wobei wir also auch auf Vorkriegsfahrzeuge zurückgreifen, die also in den ersten Stunden und den ersten Jahren der ostdeutschen Verkehrswelt hier in Erscheinung traten.
Ja.
Und das geht also bis zum Ende der DDR, wobei wir nicht nur die Fahrzeuge zeigen, die in der DDR produziert wurden, sondern auch die aus dem sogenannten Freundesland. Also aus den damaligen Volksdemokratien,
ja,
die hier importiert wurden. Bei dieser Ausstellung haben wir aber auch einige Besonderheiten, die man sonst nirgends in einem Museum sehen kann. Das sind also hauptsächlich Repräsentationsfahrzeuge, die im Dienste der Regierung waren, die sich eigentlich der normale Bürger eines sozialistischen Staates nicht leisten konnte.
Ja.
Und darüber hinaus natürlich auch einige kuriose Dinge, wie zum Beispiel den Hatzer Dieselhilfsmotor für Fahrräder, der ja durch seine Konstruktion ein Kuriosum ist. Sowas kann man hier bei uns sich ansehen und sich daran erfreuen.
Wie kommt man eigentlich dann an solche Fahrzeuge?
Das sind die kuriosesten Dinge, die da zustande kommen. Manche stammen aus Familienbesitz, andere wurden über Zeitungsanzeigen gekauft. Dann gibt's von Mund zu Mund und Flüsterpropaganda, dass da oder dort noch irgendwas zu holen sei. Es sind die kuriosesten Wege, die Fahrzeuge dann letzten Endes zu uns geführt haben.
Ja, solche Staatskarossen, das ist ja nun wirklich was Besonderes und Sie haben ja nicht nur eine hier. Läuft das dann auch über irgendwelche Auktionen oder was Sie jetzt so sagten, Anzeigen?
Ja, das ist im Großen und Ganzen auch oft über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Also einfach, man ist vernetzt, ja, in der Szene.
Ja,
so.
Ja,
ja.
Wobei also zum Beispiel hier ein Kaufhausbrand uns zu einem solchen Repräsentationsfahrzeug geführt hat, weil also das Geld für den Wiederaufbau durch die Versicherung nie ausgereicht hat und der Besitzer also eine große Summe brauchte und die sofort, und einer unserer Mitglieder hatte die also,
ja,
flüssig, und so ging dieses Geschäft zum Beispiel über die Bühne.
Ja.
Andere Sachen sind durch Annoncen zustande gekommen, zum Beispiel diese tschechische Staatskarosse, der Skoda Voss. Und da gibt es also die kuriosesten Dinge, wie man zu solchen Fahrzeugen kommt.
Ich hatte ja das Glück, mit Ihnen vor dem Interview hier so einen kleinen Rundgang auch mal zu machen. Sie bieten auch Führung an, die man dann hier natürlich voranmelden muss. Ungefähr so 2 Stunden dauern, sagten Sie. Das kann ich jetzt spontan jedem mal empfehlen, weil man bei Ihnen ja auch merkt, da ist auch wirklich Herzblut mit dabei. Und fundiertes Wissen, was ja heutzutage in all der Oberflächlichkeit auch nicht immer so der Fall ist. Aber ich war gerade, als wir hier unten losgingen, gleich erstaunt, denke, die mobile Welt des Ostens, sehe da ein BMW-Fahrzeug stehen, denke, naja, so richtig Osten ist Bayern ja nicht. Aber man lernt hier schnell eben auch dazu, ja? Also wie war denn das zum Beispiel mit dem bayerischen, mit dem BMW-Fahrzeug?
Ja, BMW-Autos sind ja vor dem Zweiten Weltkrieg nie in München gebaut worden. Ja. Das war ja eine reine Flugmotoren- und Motorradfertigungsstätte. BMW-Autos sind immer nur in Eisenach gebaut worden. Und so kam es dann auch, dass nach dem Kriegsende, als die Amerikaner Eisenach an die Russen übergeben haben, das BMW-Werk zur sowjetischen Aktiengesellschaft Avtovelo Werk BMW wurde. Und man hat, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bereits ab November 1945 wieder unter dem blauen, blau-weißen Propeller den BMW PKW 321 mit Sechszylindermotor und die BMW R35 von 1937, also dieses Motorrad mit Starrrahmen und Handschaltung, in Serie gebaut. Ja. Da rauchten in Deutschland noch die Trümmer. Und bei BMW in München war da gar nichts zu machen. Die haben also erst nach Gründung der Bundesrepublik 1948 wieder Fahrzeuge bauen dürfen.
Ja. Und dann, ebenso erstaunt war ich, dann sieht man eine englische Triumph auf einmal hier stehen und auch da musste ich lernen, ist aber gar
Nein,
keine englische.
Nein, das ist keine englische Triumph. Diese Triumph kommt aus Nürnberg.
Ja.
Denn auch in Nürnberg hat sich eine Fertigung von Triumph-Motorrädern angesiedelt, die es also sogar noch nach dem Kriege weitergeführt wurde.
Ja.
Die Triumph-Motorräder sind bis in die späten 50er Jahre gebaut worden.
Ja, also kann nur sein, ich bin ja nun eben auch nicht der Auto-Experte. Also man lernt hier relativ viel Interessantes in kurzer Zeit. Besonders gut gefallen hat mir auch einfach nochmal diese alten Fahrzeuge einfach, was so auch das Design anbelangt, wenn man so sieht, wie da der Wechsel stattgefunden hat. Wie sich das Design einfach im Laufe der Jahre verändert hat. Sie haben, Verhältnisse sind hier natürlich leider ein bisschen beengt. Also teilweise geht's mit den Fahrrädern bis an die Decke hoch oder die Wände hoch. Wenn man mal sieht, die ganzen Fahrräder mit Hilfsmotoren, was ja heute eigentlich mit den E-Bikes wieder so ein ganz neues Thema ist. Sie haben ja viele dieselbetriebene auch Motoren dann bei den Fahrrädern mit dabei. Militärtechnik gehört natürlich dazu, diese Staatskarossen, aber auch bei den Cabrios war ich sehr erstaunt, was hier eigentlich für wunderschöne Cabrios damals gebaut wurden. Leider hat man irgendwann aufgehört, in dieser Vielfalt dann zu produzieren. Ne? Die Verhältnisse sind halt ein bisschen beengt, das muss man so sagen. Wer das jetzt vielleicht vergleichen will mit dem Deutschen Technikmuseum in Berlin, wo man ja reichlich Platz dann zur Verfügung hat und Ausstellungsfläche, da sind sie hier ein bisschen in die Not gekommen, einfach weil sich so viel angesammelt hat. Aber, das hatten wir gerade noch ein bisschen besprochen, sie können hier noch leider nicht alles zeigen, was sie haben. Da gibt's neue Pläne, ja?
Ja, es zeichnet sich ab, dass wir die Halle, die wir vor einigen Jahren als Erweiterungsbau hier erstellt haben, dass wir die wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2019 wieder zurückbekommen. Sie wird ja jetzt genutzt für die Aufbewahrung von Handelsware. Es zeichnet sich aber ab, dass durch ein Bauvorhaben diese Halle frei wird, so dass wir am Ende des Jahres voraussichtlich damit beginnen können, die dann für unsere Ausstellung zu gestalten. Wir hoffen, dass wir im Jahre 2020 dann mit der erweiterten Ausstellung die interessierten Besucher erfreuen können.
Und dann gibt's zum Beispiel die komplette Wartburg-Serie zu sehen, was jetzt einfach aus Platzgründen nicht geht. Sie haben überhaupt an DDR-Fahrzeugen alles komplett hier, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, auch bei den Motorrädern?
Ja, im Prinzip haben wir alles, aber wie gesagt, aus Platzgründen können wir das bisher nicht ausstellen. In der neuen Halle soll also eine Straße gestaltet werden, wo man dann also auch ein HO und ein Konsumgeschäft sieht, wo dann die Fahrzeuge dort abgeparkt werden, wo man dann praktisch die Front abschalten kann und sich erfreuen kann an den einzelnen dargestellten Objekten.
Ja, also wir haben da, wo noch ein bisschen Platz war, wir sitzen hier gerade zum Beispiel in Omas Wohnzimmer am Kaffeetisch hier so ein bisschen. Also es ist ein bisschen Platz auch noch für andere Ausstellungsstücke da, die jetzt nichts mit Fahrzeugen zu tun haben. Hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass einfach, wir sitzen hier quasi auch in der ersten Etage oder im Obergeschoss, es sicher schwierig ist, hier ein Auto hochzubekommen.
Andererseits haben wir natürlich auch die Absicht, die Damenwelt, die unsere Besucher begleitet, hier nicht nur mit Edelrost zu torpedieren, sondern wir zeigen natürlich auch Mode, wir zeigen Haushaltsgegenstände, wir zeigen also alles, was im Prinzip die DDR-Bürger damals umgeben hat. Ja. Damit also die Damen dann nicht so ganz hier langweilt hier durch die Gegend.
Gibt auch Spielzeug, zum Beispiel Kinderspielzeug, um da auch vielleicht gleich nochmal nachzufragen. Wenn wir das Klischee jetzt weiter bedienen wollen, der technikinteressierte Mann und die Frau und die Kinder, die vielleicht mit müssen. Aber es ist ja durchaus auch mit den Fahrrädern und so, auch für Kinder interessant. Was sind so Ihre Erfahrungen, Kinder, ab wie viel Jahr? Ich denke mal, so die ganz Kleinen vielleicht noch nicht. Also für einen Vierjährigen ist es hier nichts. Nee. Aber
so ab schulpflichtigen Alter sind doch die Kinder interessiert. Und es gibt teilweise auch sehr interessierte Kinder, wo man dann selbst erstaunt ist über das Wissen, was diese meistens Jungs haben.
Ja. Sie freuen sich natürlich immer über jeden Technikbegeisterten und jeden, der sich auskennt, um da ins Fachgespräch zu gehen, weil Sie haben vor allen Dingen, was mich so auch beeindruckt hat, diese ganze Technik, was sich die Ingenieurkonstrukteure so ausgedacht haben, einfach mal da ein bisschen auf die Details einzugehen, jetzt nicht nur die Autos von der Optik her zu bewerten, sondern auch von dem, was da unter der Haube steckt. Und warum vieles vielleicht dann auch sich nicht durchsetzen konnte und teilweise mit politischen Geschichten dahinter, dass es einfach nicht gewollt war oder es dann nicht mehr geliefert werden konnte, wie auch immer. Also das ist schon, deswegen will ich den Besuchern, den Interessierten hier eine Führung, machen nur Sie die Führung oder auch andere?
Leider nur ich. Ja. Leider nur ich. Wir versuchen schon seit längerer Zeit einen Ersatz für mich zu bekommen. Ja. Den ich also dann auch noch anlernen kann und einführen kann, weil es ja doch ein recht umfangreiches Wissen ist.
Ja.
Andererseits bin ich nun schon über 80 Jahre alt und habe gesundheitliche Probleme.
Ja.
Es fällt mir also sehr schwer, das hier alles durchzustehen. Und insofern suchen wir eben händeringend jemanden, der das hier mit übernehmen würde. Denn es wäre schade, wenn das Wissen verloren geht.
Ja, auf jeden Fall.
Nur die Fahrzeuge ansehen ist natürlich auch schon, ist auch eine feine Sache, aber wenn man dann dazu noch Informationen bekommt, das ist doch
ein sehr anderes viel mehr Erlebnis.
Wert. Ja, und gerade Oldtimer-Freunde, die sind natürlich immer sehr dankbar.
Ja.
Wobei man sagen muss, das ist natürlich eine zweiseitige Sache. Ich weiß auch nicht alles. Und sehr oft ist es so, dass ich sehr interessante Sachen noch dazu erfahre, von denen ich keine Ahnung hatte. was mir natürlich dann auch sehr viel Freude macht.
Ja, also man lernt ja stetig dazu und es ist gar keine Bauchpinselei, wenn ich sage, dass man Ihnen die deutlich über 80 hier nicht anmerkt. Also man merkt hier vor allen Dingen eben auch Ihre Begeisterung und die Freude daran, eben dieses Wissen und die Geschichten dahinter eben auch weiterzugeben. Denn die Geschichten, finde ich, machen es ja eben einfach nochmal interessanter und den Besuch hier dann eben zum Erlebnis. Dann kommen wir vielleicht auch schon so zum Schluss. Wie sind die Öffnungszeiten? Wir haben jetzt den Ruhemonat Januar noch genutzt hier für unser Interview. Wann geht's hier wieder los?
Ja, voraussichtlich werden wir im März wieder beginnen. Hm? Wir haben also erstmals in diesem Winter eine Schließzeit, wobei es so ist, wer sich anmeldet, kann natürlich hier auch einen Besuch absolvieren und ab jetzt auch wieder sind Führungen möglich.
Aha.
Das heißt telefonische Anmeldung. Unsere Adresse finden Sie im Internet.
Ja, verlinke ich dann.
Ja, und es ist so, dass wir in den ab 1. Mai dann immer von 10 bis 17 Uhr geöffnet haben.
Ja.
Und da sind eigentlich die Schließzeiten nur mittwochs.
Hm?
Normalerweise haben wir durchgehend, also an allen Sonn- und Feiertagen auch geöffnet.
Wie viele Besucher kommen so im Jahr, kann man das sagen?
Ja, das ist jetzt, im letzten Jahr können wir das nicht mehr feststellen, weil die Jahresabschlusssache ist noch nicht gemacht.
Ja, okay.
Es werden aber wesentlich weniger sein, weil wir ja schon geschlossen hatten.
Aha.
In den Jahren, wo wir durchgehend geöffnet hatten, waren die Besucherzahlen so um die 6.000
ja, im Jahr. Also schon beachtlich.
Ja. Und das Erstaunliche ist, die kommen nicht nur hier aus Deutschland, sondern wir haben Leute aus Kolumbien, aus Japan, aus Australien.
Ja.
Es ist erstaunlich, woher die Besucher herkommen.
Also
aus der Schweiz sehr viele, natürlich aus den Benelux-Staaten, aus den skandinavischen Ländern. Also man wundert sich, wie weit sich das hier also rumgesprochen hat.
Also bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute bin ich zum Beispiel auf einen Artikel im Manager-Magazin gestoßen, was ja deutschlandweit verlegt wird, die mehrere solcher, Automobilmuseen in Deutschland empfohlen haben. Und da war unter anderem ihrs dabei.
Also, da bin ich ja erstaunt.
Ja. Gut, vielleicht noch gibt's für Sie eigentlich ein Fahrzeug, eine Geschichte, wo Sie so sagen, das war schon, also jedes Fahrzeug hat ja seine Geschichte, aber irgendwas, wo Sie sagen, das war so für Sie persönlich schon so was besonders Interessantes, Schönes?
Also für mich das Interessanteste ist der Kleindiesel-Fahrradhilfsmotor von der Firma Hatzer aus Dresden.
Aha.
Das ist so ein kurioses Teil. Die Idee ist entstanden nach dem Krieg 1948, als der Bewohner der russischen Besatzungszone nicht in der Lage war, an der Tankstelle einen Liter Benzin zu kaufen. Das kriegten ja nur Ärzte, natürlich Behörden, Fuhrunternehmer, die also einen Bezugsschein von der ATG hatten. Der Normalbürger konnte kein Benzin kaufen.
Ja.
Und da kam der Herr Hatzer in Dresden auf die Idee, diesen Motor zu bauen, der also eigentlich ein Allesfresser war. Man konnte mit Benzin fahren, wenn man das nicht hatte, mit Petroleum. Und dann sagte er sich auch, na ja, wenn es das alles nicht gibt, dann können Sie letzten Endes bei der MAS oder im Bergbau den Diesel klauen und fahren dann mit Diesel. Und dieses kuriose Motörchen hat also ein ganz raffiniertes System, wobei man die Geschwindigkeit oder die Drehzahl des Motors und damit die Geschwindigkeit des Fahrrads mit der Verstellung des Hubraums reguliert. Das heißt also, man fährt den Zylinder in das Kurbelgehäuse und wieder raus. Wenn man also den Zylinder ins Kurbelgehäuse fährt, dann verkleinert man den Verdichtungsraum, wird schneller. Wenn man den zurückfährt, also wieder ausfährt, dann wird die Drehzahl geringer. Das ist ein völliges Kuriosum. Der etwa gleich aussehende Dieselmotor aus der Bundesrepublik von der Firma Lohmann hat ein ganz anderes System. Der steuert über Schlitze und hat überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu tun, obwohl immer nachgesagt wird, Hatzer hätte das also kopiert, aber Ach das so. Ist natürlich
ja. Nicht.
Ja, aber dieser Motor hat sich natürlich nicht durchgesetzt. Der war so schwierig anzulassen und nach relativ kurzer Zeit waren auch die Abdichtelemente nicht mehr so hundertprozentig. Ja. Und das war kein Erfolg.
Ja.
Aber heute kostet so ein Ding auf dem Teilemarkt den dreifachen Preis von jedem anderen Fahrradhilfsmotor.
Das glaube ich gerne. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen und auch Ihren Besuchern eigentlich, dass Sie hier noch möglichst lange auch die Führung anbieten können. Drücke die Daumen, dass es gelingt, dann natürlich auch einen würdigen Nachfolger zu finden und freue mich eigentlich auf die Erweiterung dann in Zukunft. Vielen Dank und alles Gute.
Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken.
Das war's mal wieder vom Spreewald-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung oder einen netten Kommentar auf iTunes oder in eurer Podcatcher-App freuen. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.